Sag mal, Luise, was machst du eigentlich immer so, wenn du so zur Arbeit oder zur Uni pendelst?
Also ich mache ja eigentlich alles mit dem Rad, das heißt primär achte ich natürlich auf den Straßenverkehr, sekundär höre ich aber auch echt gern Musik oder Podcast.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Und damit herzlich willkommen zurück zur Folge 21 schon von Positiv korreliert, unserer zweiten Staffel. Hi Kai.
Hi, wie geht's dir, Luise?
Gut geht's mir und dir?
Oh, heute geht's mir wirklich ausgezeichnet. Ich freue mich richtig.
Es geht ja immerhin heute auch um ein Paper von, willst du den Namen selber sagen? Es ist nämlich dein Chef.
Ja, Jan Jahimowitsch. Heute sprechen wir zum ersten Mal über ein Paper von ihm und wir sind beide, glaube ich, sehr, sehr, sehr happy über dieses Paper und reden sehr gerne heute darüber. Es geht nämlich um das Pendeln zur Arbeit. Und du hast ja vorhin schon gesagt, du pendelst mit dem Fahrrad. Ich pendel meistens gar nicht, weil ich von zu Hause arbeite. Aber ansonsten in Boston habe ich auch immer mit dem Fahrrad gependelt oder bin gelaufen oder so. Und irgendwie, man denkt immer, Pendeln ist irgendwie sowas ganz Nerviges. Aber ganz häufig habe ich dann bei mir gemerkt, dass es irgendwie auch Vorteile haben kann und über die sprechen wir heute. Und drei weitere Dinge, über die wir heute sprechen werden, sind Pflegeberufe, Rollenübergänge und das Austesten von Grenzen. Ja.
Das Paper findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann gebe ich die Frage mal direkt weiter, Kai. Warum hast denn du das Paper ausgewählt, unabhängig jetzt vom Autor?
Ja, also ich habe gerade die letzten Tage mit einer Freundin von mir darüber gesprochen, über das Pendeln. Und sie hat so viel gesagt, was irgendwie in diesem Paper auch beschrieben wird. Und deswegen dachte ich, okay, dieses Paper ist irgendwie relevant, lass doch mal darüber reden. Ich habe das Paper vor Ewigkeiten gelesen, denke immer mal wieder dran und deswegen dachte ich, perfekt für den Podcast. Es wurde übrigens in Organization Science veröffentlicht. Ich glaube, das ist das erste Paper aus diesem Journal, worüber wir reden. Ist ein ganz bekanntes Journal in Organizational Behavior in dem Gebiet, wo wir arbeiten. Und deswegen, ja, ich freue mich, dass wir drüber sprechen, aber dann sag doch mal, Luise, worum geht's denn in diesem Paper so in ein bis zwei Sätzen?
Wir beschäftigen uns heute mit den negativen, aber auch positiveren Auswirkungen, die eben Pendeln haben kann. Ganz allgemein kann man sagen, dass Pendeln negativere Auswirkungen für Menschen mit niedrigerer Selbstkontrolle und höherer Work oder höherem Work-Family-Konflikt hat. Auf der anderen Seite kann aber allgemein Pendeln auch positive Effekte haben und ist hilfreich, wenn man zum Beispiel von der Arbeit irgendwie wieder zur Identität außerhalb der Arbeit wechselt oder eben andersherum. Und darüber sprechen wir jetzt.
Theorie.
Prima, bevor wir in die Theorie einsteigen, kann ich gerne mit der Anekdote starten, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und zwar, dass ich vor kurzem mit einer ganz guten Freundin von mir gesprochen habe, die im Pflegebereich arbeitet. Und sie meinte, ja, während der Arbeit passieren ganz viele Dinge und wir können uns das all gut vorstellen, die wirklich teilweise sehr emotional sind. Und dann passiert aber bei ihr was sehr Wichtiges oder auch Interessantes. Und zwar, sie sagt, sie ruft nach der Schicht immer ihren Freund direkt an, kotzt sich einmal so richtig aus, regt sich über alles auf, was irgendwie passiert ist. Und dann pendelt sie. Und dann kommt sie zu Hause an und dann ist quasi alles gut. Und sie braucht eben das Pendeln, um irgendwie abzuschalten von der Arbeit. Und vielleicht noch ein weiterer interessanterer Aspekt ist, dass sie sagt, wenn sie eben nicht mit ihrem Freund telefoniert, dann kann sie eben während des Pendelns irgendwie nicht so wirklich abschalten von der Arbeit, sondern denkt dann immer noch so, oh, da, das ist heute passiert. Und irgendwie das Pendeln hat dann keinen positiven Effekt, aber auf der anderen Seite meistens, wenn sie eben schon telefoniert hat, dann kann das Pendeln eben auch ein sehr positiven Effekt haben, was sehr interessant ist, weil ja so viele Leute sich eigentlich immer über das Pendeln beschweren.
Voll. Also tatsächlich würde ich fast sogar sagen, die meisten Menschen assoziieren Pendeln mit irgendwas Negativem oder irgendwie Anstrengendem. Im Durchschnitt pendeln Menschen 38 Minuten pro Weg pro Tag und das so ein bisschen über die ganze Welt verteilt. Und insgesamt sind das 300 Stunden pro Jahr pro Person. Und das Pendeln wird tatsächlich sogar tendenziell länger. Also wahrscheinlich werden oder die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Job hat, wo man länger hinpendelt, ist immer mal wieder gestiegen in den letzten Jahren. Aber wenn du jetzt sagst, okay, Pendeln ist für manche Menschen auch irgendwie was Positives, andere beschweren sich drüber, was würdest du denn sagen, was ist so die ideale Pendelzeit, wenn es um den Weg zur Arbeit geht?
Das ist eine prima Frage. Insbesondere, du sagst, das Pendel wird tendenziell insgesamt immer länger. Gleichzeitig arbeiten ja viele Menschen auch im Homeoffice heutzutage und pendeln gar nicht mehr. Und ich glaube, als ich in Boston noch gelebt habe, ich fand irgendwie dieses Pendeln, ich bin auch immer so 10 Minuten oder so mit dem Fahrrad gefahren oder 15 und das war irgendwie immer richtig cool, um irgendwie abzuschalten. Manchmal, wie bei der Anekdote, die ich vorhin erzählt habe, wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, dann habe ich auch die ganzen 15 Minuten irgendwie beim Fahrradfahren immer noch drüber nachgedacht. Das habe ich gehasst, aber normalerweise hat es mir richtig geholfen, abzuschalten. Das heißt, ich würde sagen, die ideale Pendelzeit ist ungefähr bei so 10 bis 15 Minuten jetzt für mich persönlich. Ja. Interessanterweise, und das wird in dem Paper auch geschrieben, da gab es irgendwann mal eine Studie, wo das eben auch gefragt wurde, Leute, was ist für euch die ideale Pendelzeit? Und interessanterweise, obwohl Leute sich immer darüber beschweren, sagen die meisten nicht 0 Minuten, sondern der Durchschnitt liegt irgendwo bei 16 Minuten. Also so ein bisschen Pendel. Und jetzt steigen wir noch so ein bisschen mehr in die Theorie ein. Und zwar schauen wir uns heute so eine Theorie an, die heißt Boundary Theory. Ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch übersetzen kann. Vielleicht die Grenztheorie, aber irgendwie das klingt auch sehr schwammig. Es geht aber so ein bisschen darum, wie grenzen Leute ihren verschiedenen Rollen irgendwie ab und wie gehen sie mit diesen Rollen auch um. Es geht quasi darum, viele Leute haben eine Identität bei der Arbeit und sie haben eine Identität außerhalb der Arbeit. Und wie können sie irgendwie zwischen diesen zwei Rollen irgendwie miteinander umgehen? Und es ist ja kein Geheimnis, dass heutzutage bei vielen Menschen diese Grenzen immer mehr verschwimmen.
Ja.
Bestes Beispiel ist eben das Homeoffice, dass man irgendwie gleichzeitig so ein bisschen putzt, gleichzeitig so ein bisschen arbeitet, vielleicht noch so ein Kind auf dem Arm hat. Man kann irgendwie nicht mehr so gut zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit unterscheiden. Gleichzeitig bestehen aber bei vielen Menschen diese Rollen auch und das Pendeln spielt da eben auch eine wichtige Rolle. Allgemein in der Theorie wird gesagt, okay, wichtig ist, dass man aus einer Rolle austritt, dass es dann eine Übergangsphase gibt und dass man dann in diese neue Rolle eintritt. Und das Pendeln ist eben diese Übergangsphase, die wir uns heute genauer anschauen werden. Und das ist eben eine Phase, wo beide Rollen koaktiviert sind.
Und was da eben wichtig ist, ist, dass man sich überlegt, der Übergang des Pendels sozusagen ist jetzt nicht nur ein Konstrukt, was wir theoretisch aufstellen können, sondern wir können es wirklich ja erstmal physisch annehmen, weil man fährt von einem zum anderen Ort, aber auch eben aus ganz psychologischer Sicht, dass man eben von dem Ort, in dem man eine bestimmte Identität hat, nämlich der Arbeitsidentität, zu einem neuen Ort fährt, wo man eine neue oder eine andere Identität sozusagen wieder annimmt oder eben aktiviert, wie zum Beispiel in der Familie oder in der WG oder wo auch immer man eben wohnt. Also man vereint so die physische Übergangsphase mit der psychologischen.
Und das ist wirklich spannend, weil irgendwie beides so zutrifft.
Hm.
Ich kenne zum Beispiel viele Leute, die dann irgendwie sagen, okay, ich ziehe wirklich gern zum Beispiel ein Hemd oder einen Anzug irgendwie auf die Arbeit an, weil dann nach der Arbeit kann ich da rausschlüpfen und in meine Alltagskleidung gehen. Das ist so dieser physische Übergang. Jetzt nicht unbedingt beim Pendeln, aber vielleicht nach dem Pendeln kann das irgendwie auch helfen. Oder psychologisch, und das ist das, worüber wir vor ein paar Folgen gesprochen haben, als es um Detachment ging. Das ist eben dieses Abschalten von der Arbeit und das ist eben ganz essentiell beim Pendeln. Und wir schauen uns jetzt als nächstes die Hypothesen an, wie diese Übergänge zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit oder die andere Richtung, die gibt es ja auch, von Nicht-Arbeit zu Arbeit am Anfang des Arbeitstages, wie die jetzt irgendwie psychologisch untersucht werden konnte.
Hypothese.
Und ich würde sagen, wir clustern das jetzt einfach mal so auf drei Hypothesen. Ich starte jetzt erstmal direkt mit der ersten. Und zwar wird angenommen, dass Menschen mit einem höheren Wert bei Selbstkontrolle besser dazu in der Lage sind, ihre Gedanken während des Pendelns zu regulieren. Ne? Also wir haben eben schon gesagt, meistens ist Pendeln eine Phase, wo man sich über viele Dinge Gedanken macht. Und die Hypothese geht eben davon aus, dass man da eben eine Selbstkontrolle sozusagen aufbringen muss, um die Gedanken zu regulieren, die man in dieser Zeit eben so mit sich selber ausmachen muss.
Eine zweite Hypothese schaut sich Work-Family-Konflikt an. Also welchen Konflikt haben Leute zwischen ihrer Arbeit und ihrer Familie? Und die Idee ist, Leute, die irgendwie sehr starke Konflikte zwischen Arbeit und Familie haben, für die gibt es eben auch stärker negative Effekte, wenn sie eben länger pendeln müssen. Und das ergibt irgendwie auch Sinn. Je mehr ich dann eben doch noch länger pendel oder eben noch länger bei der Arbeit verbringe oder eben auf dem Weg nach Hause bin, desto weniger Zeit habe ich dann für Sachen danach. Und das kann dann einmal zu Burnout irgendwie damit zusammenhängen oder dass eben diese verschiedenen Rollen, dann irgendwie stark miteinander im Konflikt stehen oder eben noch stärker. Das heißt, in diesem Fall würde Work-Family-Konflikt eben diesen Zusammenhang noch stärker machen, also quasi moderieren.
Und dann kommen wir zur dritten Hypothese, nämlich, dass das Pendeln an sich eben auch vorbereitend sein kann. Kai hat eben schon darüber gesprochen, wir pendeln ja meistens nicht nur zurück, sondern irgendwie auch hin. Und da kann man natürlich auch sagen, dass man sich ja auf die Arbeit oder auf die Identität, die man in der Arbeit annimmt, eine Vorbereitungszeit hat. Und das reduziert dann die sogenannte psychologische Bürde sozusagen, die eben häufig auftritt, wenn man mehrere Identitäten gleichzeitig aktiviert. Also wenn man jetzt auf die Arbeit kommt, aber man ist noch mit den Gedanken sozusagen in der Identität, die man zu Hause hat, dann ist das ja eine Bürde sozusagen, dass man dann erstmal wieder auf die Arbeit richtig ankommen kann und starten kann in seinen Job. Und das wird eben reduziert nach dieser Hypothese, wenn man das im Pendeln schon erledigen kann, diesen Übergang.
Okay, Luise, dann sind wir jetzt bei der Statistik und wir haben jetzt ja diese drei Hypothesen gehört und irgendwie mit dem Pendeln und Work-Family-Konflikt und Selbstkontrolle. Aber wie genau kann man denn jetzt sowas statistisch untersuchen?
Halt. Dafür brauchen wir Statistik.
Und da wurden jetzt bestimmte Zusammenhänge angeschaut. Wir haben ja schon öfter mal in diesem Podcast über Moderatoren oder auch Mediatoren gesprochen und genau da können wir eigentlich so ein bisschen wieder eingreifen. Das Erste, was sie sich nämlich angeschaut haben, ist der Zusammenhang zwischen der Pendelzeit, beispielsweise in Minuten, dass man die Leute einfach fragt, wie lange sie eben zur Arbeit pendeln, und zwei verschiedenen Variablen, nämlich auch den direkten Zusammenhang, also wie das zusammenhängt. Und die eine Variable war die Arbeitszufriedenheit. Das konnte man einfach über einen Selbstbericht messen sozusagen, indem man die Leute befragt. Und als zweite Variable hat man die Intention, das Unternehmen zu verlassen, angeschaut. Da hat man sich wirklich 6 Monate nach einer zweiten Befragung, angeschaut, wer eben das Unternehmen freiwillig verlassen hat. Und diese beiden Dinge, also die Zufriedenheit und auf der anderen Seite die Intention, das Unternehmen zu verlassen, wurden dann im direkten Zusammenhang gesetzt mit der Pendelzeit.
Und dann interessant ist, dass man sich zusätzlich eben noch 2 Moderatoren angeschaut hat, die wir bei den Hypothesen schon angesprochen hatten. Das ist einmal die Selbstkontrolle und das ist zum zweiten Work-Family-Conflict. Und nochmal als Erinnerung mit der Moderation, das bedeutet quasi, man sagt, dass dieser Zusammenhang zwischen Pendelzeit und Arbeitszufriedenheit zum Beispiel stärker ist für Leute mit einer höheren Selbstkontrolle. Also dass dieser Moderator die Stärke des Zusammenhangs verändert und in diesem Fall eben so, dass Leute mit höherer Selbstkontrolle einen stärkeren Zusammenhang haben zwischen Pendelzeit und Arbeitszufriedenheit. Aber dass auf der anderen Seite eben auch, dass Leute mit höherem Work-Family-Konflikt, dass die einen schwächeren Zusammenhang haben zwischen Pendelzeit und Arbeitszufriedenheit. So hat man sich das quasi statistisch angeschaut. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf die Ergebnisse. Einmal, wen hat man da jetzt genau untersucht und was kam da noch raus?
Aha!
Also insgesamt hat man eben natürlich Menschen aus bestimmten Unternehmen befragt. Aber tatsächlich haben die ForscherInnen selbst diesmal nicht die E-Mails an die Menschen geschickt, sondern das lief über die CEOs. Die haben nämlich E-Mails an insgesamt 560 Leute rumgeschickt und dann auch nochmal eine kleine Erinnerungsmail. Und das war tatsächlich eine sehr effektive Art und Weise, an Versuchspersonen zu kommen. Insgesamt haben dann 330 Leute die erste Befragung ausgefüllt, auch 330 Leute die zweite Befragung und insgesamt 225 Leute beide Befragungen. Ich war kurz verwirrt, als ich das gelesen habe. Es ist einer der schwierigsten Teile dieser Studie, finde ich, um das aufzuschlüsseln. Es haben nicht genau die gleichen Leute sozusagen die ersten und die zweite Survey ausgefüllt. Sonst hätte man ja eben einfach genau die Personen auch, die beide Fragebögen ausgefüllt haben. Sondern es gab ein paar Leute, die nur die zweite ausgefüllt haben und ein paar Leute, die nur die erste ausgefüllt haben und ein paar Leute, die eben beide ausgefüllt haben. Das habe ich jetzt einmal aufgeschlüsselt.
Ich glaube, das ist jetzt das Nerdigste, was ich je in diesem Podcast gesagt habe. Aber jetzt, wo du es gerade erklärt hast, dachte ich so an so 2 Venn-Diagramme.
Ja.
In beiden 330 und die 225 ist diese Schnittmenge zwischen beiden Kreisen. Egal, spielt gar keine Rolle eigentlich. Aber ja, irgendwie sehr verwirrend. Egal.
Wenn die Versuchspersonen das Verwirrendste sind, dann braucht auf jeden Fall jeder, der unseren Podcast das erste Mal hört, sich jetzt keine Sorgen machen, wenn wir gleich zum Ergebnisteil kommen. Vielleicht steige ich erstmal auch ganz stumpf ein, und zwar mit dem Durchschnitt des Pendels. Also wie lange sind die Leute denn insgesamt gependelt, die eben befragt wurden? Und der lag ein bisschen über dem, was wir am Anfang gesagt haben. Also durchschnittlich haben die Menschen, die befragt wurden, aus diesen Unternehmen 51 Minuten zur Arbeit gebraucht. Und insgesamt 41 Personen haben das Unternehmen nach 6 Monaten tatsächlich freiwillig verlassen. Das vielleicht nochmal so zur deskriptiven Statistik vorweg.
Prima, die Ergebnisse, die kamen eigentlich genauso raus wie vorhergesagt. Und es gab auch nicht nur diese eine Studie, die wir jetzt euch gerade vorgestellt haben, sondern es wurde auch über mehrere Studien repliziert. Und dann in den anderen Studien wurden dann eben nochmal ein paar Sachen modifiziert. Man hat zum Beispiel noch verschiedene Alternativerklärungen ausgeschlossen. Es gab eine Studie, die longitudinal war, also längsschnittlich mit mehreren Messzeitpunkten. Es gab eine Intervention und so weiter. Das finde ich nur nochmal wichtig zu erwähnen, weil wir häufig in diesen Podcast-Folgen nur so eine Studie oder vielleicht mal 2 Studien vorstellen.
Ja.
Aber dann, und darüber haben wir auch mal gesprochen in der ersten Staffel mit Paul und auch in der zweiten Staffel mal, dass eben heutzutage dieses Open Science oder einfach so diese Wichtigkeit der Replizierbarkeit in ganz vielen Studien ganz, ganz oben als Priorität steht und es eben nicht mehr reicht, nur eine Studie zu publizieren und zu sagen, ey, der Effekt ist da, sondern eben viele Studien zu haben. Und hier wurde dieser Effekt eben repliziert und man hat gesehen, okay, Leute mit einer höheren Selbstkontrolle hatten irgendwie einen stärkeren Zusammenhang zwischen der Pendelzeit und der Arbeitszufriedenheit und hatten eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, das Unternehmen dann auch nach 6 Monaten zu verlassen.
Mhm.
Wobei es bei Leuten mit höheren Werten bei Work-Family-Konflikt eben andersrum war. Und insgesamt, und das ist auch so ein bisschen eben das, was über dieses Paper so ein bisschen drüber schwebt, ist eben diese Idee, okay, Leute finden das meistens ziemlich nervig zu pendeln, aber man hat eben auch diese positiven Effekte gefunden, dass Leute irgendwie besser in diese Arbeitsrolle einmal schlüpfen konnten, aber eben auch besser aus der Arbeitsrolle rausschlüpfen konnten.
Und damit, finde ich, können wir ganz gut überleiten zu dem, was wir so aus der Folge rausnehmen können oder aus dem Paper. Und dann steige ich direkt erstmal mit dem Arbeitsweg zur Arbeit ein, sozusagen. Das haben wir schon mal angesprochen, das hat einfach dieses Paper nochmal bestätigt, was wir in der Theorie so hergeleitet haben. Die Zeit vor der Arbeit kann nämlich schon die negativen Effekte des Pendels sozusagen verringern, weil man einfach dann das Pendeln sozusagen als Übergang in die Arbeitsrolle einleitet. Also ich gehe aus dem Haus und brauche irgendwie 16 Minuten bis zur Arbeit und in den 16 Minuten antizipiere ich, dass ich jetzt bald der XY-CEO, Lab-Manager, whatever, sein werde für die nächsten 8 Stunden, sage ich mal, die ich auf der Arbeit verbringen werde.
Und da würde ich gerne einhaken, weil ich sehe das ganz genauso und auch auf der anderen Seite und das Paper beschreibt das auch ziemlich prima. Aber jetzt habe ich ja vorhin was beschrieben, was mir bei mir aufgefallen ist und auch das, was bei der guten Freundin von mir aufgefallen ist. Und vielleicht hast du da eine Idee, und zwar diese Idee, dass dieses Abschalten von der Arbeit manchmal gut funktioniert, aber manchmal auch nicht. Und dann macht es dieses Pendeln das auch nur noch schlimmer, dass man die ganze Zeit darüber nachdenkt, was alles nicht geklappt hat. Also denkst du, das ist nochmal so ein Ding, was nochmal so diesen Zusammenhang moderiert, dass man sich das anschauen könnte? Oder was kann man da allgemein dagegen tun? Oder was sind deine Gedanken dazu?
Ich glaube, oder was bei mir einen großen Effekt macht, ist, wie man pendelt. Weil zum Beispiel, wenn man mit dem Fahrrad pendelt, kann man nebenbei nicht noch am Laptop sitzen, sage ich mal. Und ich kann mir vorstellen, dass es dadurch schon einen moderierenden Effekt geben könnte. Erstmal, wie pendelt man und dann halt, wie viel Zeit sozusagen habe ich durch mein Pendeln, um über Dinge nachzudenken. Ich finde schon, dass man das mit aufnehmen kann. Oder was wäre so deine Intention?
Ja, doch. Doch, ich glaube, du hast schon recht. Es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt in der Bahn sitze und schon anfange, die ersten E-Mails zu beantworten oder nach der Arbeit immer noch irgendwie E-Mails zu beantworten. Und gleichzeitig, wenn ich auch Fahrrad gefahren bin und ich sage jetzt nochmal, es lief irgendwie schlecht und ich sitze dann auf dem Fahrrad und denke so, ich hätte mir noch das anschauen können, ich hätte noch das machen können und blablabla. Und dann komme ich zu Hause an und denke so, eigentlich bin ich jetzt nur noch müder, als ich davor schon war. Deswegen, ja, das ist irgendwie schwierig. Ich glaube, man muss sich dann beim Pendeln auch so ein bisschen die Chance geben, abzuschalten. Dass man sagt, ey, Arbeitstag ist jetzt vorbei, es geht vielleicht morgen weiter, aber jetzt ist vorbei und ich gebe mir jetzt auch die Möglichkeit, quasi rauszuschlüpfen aus dieser Arbeitsrolle, physisch und psychologisch.
Das ist ja genau das, was wir mit der Selbstkontrolle eigentlich auch so ein bisschen schon angesprochen haben, dass man vielleicht auch manchmal, wenn die Arbeit schon so energetisch irgendwie war und man viel Energie reinstecken musste, weil vielleicht was nicht gut gelaufen ist, dass man dann weniger Selbstkontrolle hat, um die Gedanken zu regulieren. Deswegen voll gut, dass du es nochmal so ansprichst, dass man da auch irgendwie guckt, dass man natürlich nicht immer diese Regulation aufbringt, aktiv zu entspannen. So.
Ja, und eine weitere Sache, die in dem Paper auch noch geschrieben wurde am Ende, fand ich auch spannend und vielleicht, ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, aber es geht quasi darum, ja, in dem Paper wird gesagt, auch wenn die Zeit des Pendelns außerhalb der eigenen Kontrolle liegt, dass man nicht entscheiden kann, wie lange man jetzt pendelt, außer man zieht um. Aber man kann ja selbst entscheiden, wofür man das Pendeln nutzt. Sei es jetzt Podcast, positiv korreliert zum Beispiel, oder Musik oder einfach nur nachzudenken, E-Mails zu beantworten, was auch immer. Und insofern kann es auch eine, in Anführungszeichen, nützliche Zeitspanne sein, das Pendel. Was hältst du denn davon?
Das finde ich eigentlich ganz gut, weil das auch irgendwie, wenn man so denkt, dann hat man auch das Empfinden, dass Pendeln gar nicht mehr so schlimm ist, weil es nicht so außerhalb der eigenen irgendwie Kontrollzone liegt, sondern eigentlich hat man selber die Macht darüber, wie ich Pendel nutze. Ich glaube, das ist was voll Schönes, was wir mitnehmen können, gerade wenn wir so überlegen, dass vielleicht Pendelwege nochmal für uns länger werden könnten, etc. Ich finde es ein schöner Ansatz.
Ja, und dann, um das abzuschließen, ein Gedanke, und ich kann gar nicht glauben, dass er aus meinem Mund kommt, aber es kann auch manchmal nützlich sein, nichts zu machen beim Pendeln und einfach nur abzuschalten. Ja. Auch das ist eigentlich ein guter Nutzen des Pendels. Das heißt, es muss nicht sein, dass man jetzt was liest, einen sinnvollen Podcast hört oder noch 5 E-Mails beantwortet, ja, sondern es kann auch sehr nützlich sein, nichts zu tun und dann aber zu Hause anzukommen und perfekt in die Rolle außerhalb der Arbeit irgendwie reinzuschlupfen. Okay, prima. Schön. Ich glaube, das war's für die Folge heute. Wir haben gelernt, dass Pendeln negativere Auswirkungen haben kann für Leute mit niedrigerer Selbstkontrolle und einem höheren Work-Family-Konflikt. Aber wir haben auch gelernt, dass allgemein das Pendeln auch positive Effekte haben kann und dass es dabei helfen kann, eben von der Arbeit zur Identität außerhalb der Arbeit zu wechseln oder sogar andersherum. Und Luise, was hast du denn heute aus dieser Folge sonst noch so mitgenommen?
Um ehrlich zu sein, finde ich den Ansatz einfach schön, sich so Gedanken über das Pendeln zu machen, weil Pendeln für mich immer außer, es war ja weder Freizeit noch Arbeit, also war es etwas, worüber man ja nicht nachdenkt, dass das irgendwie einen Impact haben könnte. Und da jetzt nochmal mit rauszunehmen, dass man noch aktiv über sein eigenes Pendelverhalten nachdenken könnte, finde ich irgendwie voll den schönen Ansatz, dass dieses Paper irgendwie so prägt. Was hast du denn aus dem Paper mit rausgenommen, Kai?
Diesen Zusammenhang zu dieser Boundary Theory, dass man irgendwie sagt so, und das ist ja wirklich eine ganz leichte Idee, aber man sagt quasi, okay, der Übergang zwischen zwei Rollen ist, man tritt aus der Rolle raus, es gibt einen Übergang und man tritt in die neue Rolle hinein. Und dieser interessante Aspekt, gerade in Bezug auf dieses Paper, ist eben dieser Übergang. Und ich stimme allem zu, was du gesagt hast, dass man sich eben bewusst Gedanken macht über das Pendeln, aber auch so diese psychologische Theorie dahinter, dass das eben wie so ein Übergang ist. Finde ich irgendwie ganz, ganz cool. Also insofern, wie immer, Riesenfan irgendwie davon, psychologische Theorie mit praktischen Erkenntnissen irgendwie zu verbinden.
Und damit würde ich sagen, wenn euch das interessiert, lest sehr, sehr gerne das Paper in den Shownotes und empfehlt uns an alle, die unseren Podcast vielleicht auch nochmal beim Pendeln hören könnten und gebt uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify etc., wo auch immer ihr uns gerade beim Pendeln hört.
Und ich kann noch einen draufsetzen beim Pendeln, falls man mal nicht Podcast hören will oder vielleicht währenddessen, schaut auch mal bei Instagram vorbei, positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Da kann man viele Reels von uns sehen, wie wir Videos drehen, zum Beispiel zu diesem Thema. Ein Video, schaut es gerne an, lasst doch auch mal ein Like da und dann hoffen wir, genug Werbung gemacht jetzt und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Es gibt nur noch 2 weitere Folgen nach der heutigen Folge, dann ist die 2. Staffel schon vorbei. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, wir hatten sehr viel Spaß. Bis demnächst. Bleibt positiv korreliert. Ciao, ciao.
Ciao.
Für die Leute, die immer noch da sind. Luise, was ist der Tip-Top-Top-Tipp von dir?
Nutzt Pendeln und überlegt euch, was ihr da machen wollt.
Sehr schön, danke.